Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Wir sind heute mit einer aktuellen Folge wieder hier. Wir haben Martin mit da
Hi.
und Tobias.
Hallo.
Und wir haben einige Themen für euch vorbereitet. Einmal die Rückschau auf die beiden Spiele gegen den HSV und gegen Heidenheim. Wir machen ein kleines Marktwert-Update. Da hat Tobias mal geschaut, wie sich denn die Marktwerte für unsere Spieler denn entwickelt haben. Dann machen wir nochmal einen kurzen Blick auf unser Kicktippspiel und auf die Saisonwette, bei der wir euch vor der Saison ja gefragt haben, was habt ihr für eine Saisonwette, und schauen mal, wie hier der aktuelle Stand ist. Und machen dann wieder unseren üblichen Ausblick auf die zwei kommenden Spiele, einmal gegen Bochum und einmal gegen Kiel. Wieder mit einer Besonderheit. Wir freuen uns, diesmal Tobi vom VfL-Podcast mit dabei zu haben, der uns dann sicherlich Auskunft geben kann für unser nächstes Spiel gegen den VfL Bochum. Und ein Helgeler Woche haben wir natürlich auch wieder für euch vorbereitet. Aber gehen wir doch gleich mal rein und starten mal mit dem Rückblick auf eines der beiden letzten Spiele. Fangen wir mal an mit dem Heimspiel gegen den HSV, 3:3. Und ja, was soll ich sagen? Es war doch ein Bombenspiel, oder? Tobias, wie hast du es gesehen?
Ja, Wahnsinn, das war ein absolut packendes und irres Spiel und schon nach der ersten Halbzeit hast du gedacht, ah, du kannst wieder direkt abschalten, weil einfach HSV das gemacht hat, was er gut gemacht hat. Die haben uns schön bespielt, die haben uns schön laufen lassen, haben ihre wahnsinnige individuelle Klasse einfach reingeworfen und eigentlich haben wir Glück gehabt und eigentlich hätten sie fast schon zur Halbzeitpause noch höher führen müssen und unmittelbar nach der Pause dieser Pfostenklatsche. Aber wir sind gerettet worden, und zwar von einem wiederauferstandenen Jan Hochscheid, der auferstanden ist wie ein Phönix aus der Asche. Er hatte ja schon die letzten Wochen so eine ganz aufsteigende Form gehabt und hat aber in diesem Spiel halt einfach wirklich brilliert. Also er hat erstens eine relativ gute Passquote von 62% gehabt und vor allen Dingen hat er auch ein Tor gemacht und ein Assist und vor allen Dingen hat er auch permanent, oder nicht permanent, aber zumindest relativ häufig kritische Situationen generiert. Und deswegen kann man auch sagen, ist für mich auch Jan Hochscheid der absolute Spieler des Spiels gewesen. Fast noch besser, sag ich jetzt mal, als Simon Cerrotta, der einfach auch das stärkere Team um sich herum hat. Und ich habe schon mal eine These aufgestellt, warum es so kurz vor der Halbzeit etwas besser gelaufen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ist euch aufgefallen, dass wir dann irgendwann mit einem Fünfer Mittelfeld gespielt haben? Ist euch das aufgefallen?
Nee.
Aber irgend, also es war dann tatsächlich so, dass sozusagen wir dann mit 5 Leuten im Mittelfeld gespielt haben und somit auch wesentlich mehr Zugriff im Mittelfeld hatten, was nämlich vorher auch das Problem war, dass der HSV da relativ problemlos durchmarschiert war. Na, da muss ich auch ehrlich sagen, naja, Louis Samson hatte da nicht seinen besten Tag, aber auch Clemens Fandrich hat auch eher nur so einen mäßigen Tag erwischt. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, ist da, glaube ich, auch Ognjatic sozusagen teilweise ins defensive Mittelfeld gerückt und hatte einfach auch wesentlich mehr Präsenz haben können. Und genau durch diesen Punkt haben wir nämlich auch die Mittelfeldduelle gewinnen können und haben dadurch nämlich auch in der 50. Minute durch einen, glaube ich, Ballverlust von Batere Yatta war das, sozusagen ist genau das passiert, ist gegen 3 Mann ins Dribbling gegangen und hat das Dribbling verloren und somit hatten wir diesen riesigen Konterraum da hinten einfach offen, der natürlich auch durch Clemens Fandrich und durch Jan Hochscheid natürlich auch perfekt gespielt worden ist. Und Florian Grühe mit seinem 3:3, das war natürlich dann auch nochmal kleine Sahnehäufchen. Und man muss sagen, am Ende war das 3:3 und das Unentschieden auch leistungsentsprechend. Also klar, HSV war in der ersten Halbzeit klar besser. Aber Aue hat das in der zweiten Halbzeit dafür auch ebenso umso besser gemacht, um halt einen überragenden Jan Hochscheid.
Also die Rückmeldung habe ich hier in Hamburg auch von vielen Kollegen bekommen, die ich dann die diese Woche auch mich angesprochen haben und auch gesagt haben, hier was war das für eine zweite Halbzeit, ne? Also was hat Schuster in der Halbzeit mit dem Team gemacht, dass die so rausgekommen sind, und natürlich auch viel HSV Fans um mich herum hier, die dann auch gesagt haben, so wie du es gesagt hast, am Ende musst du froh sein als HSV, da noch wenigstens einen Punkt mitnehmen zu können, wobei sie auch da sehr, sehr frustriert waren, nach der ersten Halbzeit nicht die 3 Punkte mit nach Hamburg mitzunehmen. Ja, kannst du, Martin, das an etwas festmachen, wieso so ein Fußballspiel zwei so unterschiedliche Halbzeiten haben kann?
Also ich habe mir auch jetzt noch verschiedene HSV-Podcasts im nachgenommen angehört, auch den HSV-Talk von der Tanja und jetzt nur aus dem Eindruck von zwei HSV-Podcasts gibt es auch so die Analyse, dass die erste Halbzeit gar nicht so überzeugend war, wie jetzt getan wird. Also natürlich gibt es einen krassen Bruch in den Halbzeiten. Also die erste Halbzeit geht stark an den HSV, die zweite Halbzeit natürlich an Aue. Aber jetzt geht mal in euch und überlegt mal, wie viele Chancen hatte denn der HSV sonst noch, die nicht zu einem Tor geführt haben. Also das ist statistisch auch so zu belegen, dass das Chancen plus halt in der ersten Halbzeit vor allen Dingen über die Tore hinaus gefühlt ist. Also so der Eindruck täuscht da ein bisschen, glaube ich. Das mit einer hohen Effektivität haben sie drei Tore in der ersten Halbzeit geschossen. Also die Expected Goals Statistiken in der ersten Halbzeit waren auch nicht so krass jetzt, dass der HSV heute drei Tore schießen sollen. Weiß gar nicht mehr ganz genau, wie hoch der Expected Goals Wert war, aber ich glaube so 1,3, 1,4. Und das spricht halt schon dafür, dass der Eindruck halt auch ein bisschen falsch ist. Aber natürlich ist nicht zu erwarten, dass du, wenn du 3-1 zur Pause zurücklegst gegen den HSV, irgendwas holst, ne? Also ich glaube, wir sind alle da in der Halbzeit schon gedacht, oh ja, wenn es heute mal nicht 4-5-1 ausgeht oder noch höher, ne? Also so, ich hätte jetzt nicht dran geglaubt, dass wir nochmal zurückkommen. Vor
Also
allen Dingen,
ich
weil man halt ganz stark so eine gefühlte Chancenlosigkeit in der ersten Halbzeit hatte.
kann auch noch mal ein paar Zahlen nachschieben. Also insgesamt hatte Erzgebirge Aue 30% Ballbesitz, Hamburger SV 70% und daher kommt auch diese gefühlte Übermacht. Also wenn eine Mannschaft halt Ball und Gegner laufen lässt, wirkt sie einfach überlegen. Aber da gibt es natürlich auch, was haben die für eine Package Rate und sowas. Von den Schüssen gab es 12-9 für Aue. Von den Ecken, es ist 0-7 für den Hamburger SV. Und Expected Goals hatte Erzgebirge Aue 1,46 und der Hamburger SV 1,27. Und insgesamt gesehen, wenn ich mir die Statistikseiten
War das jetzt
angucke,
das ganze Spiel oder für das
das gesamte Spiel.
oh ja, das ist ja eigentlich echt überraschend schlecht beides, ne? Also wenn ich mal überlege, normalerweise ist das Expected Goals bei einem 3-3 vielleicht 2,1 zu 1,5 oder so.
Aber hat Tobias tatsächlich der HSV eine geringere Expected Goal Rate als Aue?
Ja,
1,27 hast du gerade gesagt, ja?
genau.
Und da muss man dazu ja wissen, Elfmeter ist ja 0,75 schon, ne? Also Elfmeter steckt halt extrem schon in die Statistik rein.
Na, wer tatsächlich einen schwachen Tag erwischt hat, wie auch heute leider, das war Steve Breitkreuz, das ist einfach nicht seine Position da außen. Wer mir aber dafür auch relativ gut gefallen hat, das war Guidon Bouzman, der wirklich einen guten Job da auch gemacht hat. Also der langsam zeigt, was auch ein Stück weit in ihm steckt. Also und wer auch einen guten Job gemacht hat, das war übrigens Pascal Testroux, der, glaube ich, ganz viele Duelle da vorne auch gewonnen hat und auch ab und an mal ein kleines Luftduell und einfach auch da wie so ein kleiner Prellbock da vorne stand. Also
Also vielleicht kann man das auch nochmal zum Anlass nehmen, Pascal Testroux hier hochleben zu lassen. Denn wenn man das nochmal sieht, genau bei diesem HSV-Spiel jetzt, dieses 2-1, also dieses Anschlusstor zum 2-1 von Aue, wo sie ja, glaube ich, auch wieder aus einer HSV-Ecke den Gegner auskontern und das jetzt nicht irgendein Gegner ist, sondern den HSV, wo, glaube ich, Hochscheid hinten am eigenen 16-Meter-Raum den Ball annimmt, dann durchs Mittelfeld stapft, dann rechts nach zu Destro rauslegt, der direkt wieder rein und Hochscheid macht im Doppelpass das Ding dann rein. Das war ein astreines Kontertor. Und auch, ich glaube, das 2-3 war das dann, du hast vorhin so beschrieben, dass der HSV irgendwie ins Dribbling gegangen ist im Mittelfeld und hat auch Destro dann den Ball gewonnen, hat dann direkt weitergespielt zu Hochscheid und der hat dann durchgelegt zu Fandrich und der hat dann zum 2-3 reingemacht. Wie viel hat jetzt Destro Tore dieses Jahr? Also 10 ja, glaube ich, mal mindestens und noch einige Vorlagen. Natürlich auch das Traumduo Krüger und Destro, die ja zusammen, glaube ich, 2018 im Sommer zusammengekommen sind. Und hier vielleicht nochmal, denken wir doch uns jetzt kurz mal in die Köpfe der Dynamo-Fans hinein. Also wie müssen die sich aktuell und auch in den letzten Jahren, 2, 3 Jahren gefühlt haben? Tatsächlich ja einer ihrer Helden gewesen in den Jahren bis 2018. Ich glaube, dann in der Rückrunde 2018 wurde ja dann irgendwie nicht mehr so eingesetzt, war auch unzufrieden und ja, hat wenig Einsätze bekommen. Und das war ja auch der Grund, wie wir überhaupt an so einen Topmann rankamen im Sommer 2018 und wechselt nach Aue und bis auf, ich glaube, letztes Jahr im Frühjahr war mal so eine kleine Durststrecke, wo auch Schuster ihn dann verstärkt auf die Bank gesetzt hat. Aber so im Endeffekt, wenn man sich das alles mal zusammenzählt, ist das ja echt schon einer der großen großen ja, Helden der letzten Jahre, der einfach auch für diesen Aufschwung mitgesorgt hat, mit seinen Toren, mit seinen Vorlagen, auch wie gesagt immer in dieser Kombi auch mit Krüger dann zusammen. Also echt, echt klasse. Und wie gesagt, da nochmal einfach mal kurz in sich gehen und kurz lächeln, an Dynamo-Fans gucken, die sich jetzt, glaube ich, noch jeden Tag irgendwie dreimal in die Tischplatte beißen, dass sie diesen Pascal Destro weggegeben haben. Also ich hoffe, er bleibt noch lange uns erhalten.
Er hat übrigens 9 Tore geschossen, ich habe gerade mal nachgeguckt, und Krüger 10. Und
okay.
Er heißt Testrot. Das ist nämlich ein Dehnungs-E, um das mal an der Stelle
als
zu sagen.
Germanist aufzuklären oder was?
Also das ist halt Dialekt, ne? Also im Westfälischen gibt es das halt häufig, dass du ein E als Dehnung benutzt. Ich glaube, das gibt es in Norddeutschland auch, oder? Ich bin mir da gar nicht so genau sicher.
Und tatsächlich sind Florian Krüger und Pascal Testro sozusagen auf dem 5. Platz der Scorer-Tabelle mit jeweils 16 Punkten. Also das heißt, die passen sozusagen, wie man so schön sagt, Arsch auf Eimer. Na,
ich habe ja immer noch den Riesenschiss, dass die uns als Duo weggekauft werden, ne? Dass die und dass irgendeiner kommt und sagt, hier, ich habe gerade keinen Stürmer, ich habe aber Geld, ich lege mal Geld hin, dass die zu zweit zu mir wechseln, dann halt vielleicht irgendein ambitionierter Zweitligist das macht. Da habe ich dann echt Schiss vor, weil man hat es ja heute teilweise gesehen, also heute heißt das Spiel gegen Heidenheim war heute, wenn mal einer fehlt, dann hängt schon der andere in der Luft. Also Krüger hat heute auch nicht viel geschafft, können wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Die Kombination von den beiden mit diesen unterschiedlichen Spielstilen, die super aufeinander abgestimmt sind, das ist schon krass und das wirst du auch schwer kopieren können. Das wirst du auch nicht groß mit anderen so spielen können. Das ist schon einmalig. Ja, Daumen drücken, dass sie noch lange erhalten bleiben. Ja, das ja, Bombenspiel habe ich es genannt. Es geht natürlich nicht an das Spiel gegen Nürnberg von der letzten Saison dann irgendwie heran, aber trotzdem wird es eines der Spiele sein, die ja sicher lange in Erinnerung bleiben werden. Während des Spiels gab es noch ein Interview, was auch so durch die sozialen Medien gegangen ist, nämlich das Interview mit Helge Leonhardt in der Halbzeitpause, wo er von Sky auch, fand ich auch so ein bisschen in einer plumpen Art und Weise angesprochen wurde, wie er Helge als Präsident des Fußballvereins denn das Thema einschätzt, wann denn wieder Zuschauer zurück ins Stadion kommen können und wann denn oder ob Helge es entsprechend so sieht, dass nur Geimpfte ins Stadion kommen sollen oder trotzdem alle oder Hygienekonzept, was auch immer. Und da hat er sich tatsächlich ja auch schwer getan, eine passende Antwort zu finden, was glaube ich jedem von uns so gefallen oder schwer gefallen wäre. Und hat sich dann eher so auf die Aussage reduziert, ja, in der Woche wurde ja gerade vom Ethikrat bestimmt, dass ja der Ethikrat vorschlägt, keine besonderen Vorteile denjenigen zu geben, die geimpft sind, um eine gewisse Solidarität auszudrücken und keine ja, Sonderdinge für Geimpfte zu geben. Und das hat er hier wiedergegeben im Sinne, ganz egal, was ich denke, diese Woche gab es ja eine klare Empfehlung vom Ethikrat und auf die hat er sich eigentlich gestützt. Eigentlich ja, beziehungsweise eigentlich ja mit der Aussage, dass noch lange keine Zuschauer ins Stadion zurückkommen. Martin, hast du auch das Interview gesehen und was ist deine Meinung dazu?
Genau, also ich habe es in der Halbzeitpause auch gesehen und der ist natürlich sehr überrascht. Das ist natürlich verständlich. Man muss sich dazu auch nicht sofort positionieren, aber ich finde es umso verwunderlicher, dass die Position, die er dann gegenüber einer Boulevardzeitung ein paar Tage später sagt, die gleiche ist, weil er hätte ja bis dahin noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was das Problem sozusagen dahinter ist. Und ich verstehe das aus ökonomischen Gründen nicht, warum er nicht dafür plädiert, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen, damit wir möglichst schnell wieder in eine Normalität zurückkommen, wo auch der Verein mehr Einnahmen generiert, weil diese Alternative des Hygienekonzeptes ist ja erstmal nur eine Übergangsalternative und sie garantiert ja nicht, dass dein Stadion irgendwann wieder voll ist, weil wenn man sich jetzt ein Hygienekonzept überlegt, da wird es immer Abstriche nach unten geben Und ich finde, gerade in der Zeit, wo halt Impfskepsis gestreut wird, wäre es doch hervorragend gewesen, zu sagen, ja, natürlich wollen wir, dass möglichst viele Leute geimpft werden. Bis dahin, bis es soweit ist, sollte es keine Diskriminierung geben, aber wir wollen halt den Zustand erreichen, wo die Pandemie beendet ist. Und die Pandemie wird durch das Impfen beendet.
Aber
Zu
da
dem
glaube ich,
Punkt.
ist er, aber da ist er, glaube ich, schon auch wieder sehr authentisch einfach. Und ja, vielleicht auch so nicht ganz passend gesagt, aber dann lässt er sich vielleicht in der Art auch so nicht verbiegen. Das ist ja schon, sagen wir mal, auch eine gewisse Impfskepsis insgesamt in der Bevölkerung gibt und im Zweifel auch gerade in der Gegend Erzgebirge Sachsen, Ostdeutschland insgesamt wahrscheinlich nochmal die Impfskepsis größer ist
Weiß ich
als in
nicht. Also ich
anderen
würde mal
Einheiten.
sagen, in Sachsen sind, glaube ich, die Impfraten gegen Masern am höchsten in Deutschland. Also es ist einfach, ich finde, der Fußball sollte dafür auch werben. Also ich finde auch deshalb, nochmal eine andere Diskussion, die Karl-Heinz Rummenigge hier aufgemacht hat, ist, ob man als Fußballer privilegiert impfen sollte. Und das, finde ich, ist auch legitim aus Arbeitsschutzgründen, weil wir die Leute einfach einem Risiko aussetzen. Ja, als Konsumenten und wir die Leute nicht schützen können. Und das Gegenargument, was jetzt sofort wieder kommen wird, ist aber was mit den Erzieherinnen, aber es ist, oder mit den Lehrerinnen, es ist Lehrerinnen, Lehrern, es ist nun mal deutlich schwieriger, 1 Million von Leuten zu impfen, als jetzt in Deutschland vielleicht 10.000 Profisportler oder so, die man bräuchte.
Aber es ist natürlich wieder ein Punkt, einzeln für sich, vielleicht nicht irgendwie problematisch, aber in der Summe wieder ein Punkt, die der Profifußball als Besonderheit bekommt in den letzten Monaten oder jetzt ja schon fast ein Jahr während der Corona-Zeit, wo man sich dann schon halt hinterfragen muss, ja, wie weit denn noch? Also sie sind super privilegiert und das betont ja Helge Leonhardt auch in jedem, fast jedem Interview, dass die Spieler entsprechend zufrieden sein sollen, mit dieser privilegierten Art und Weise Geld zu verdienen, arbeiten gehen zu dürfen. Das ist ja alles wunderbar. Aber irgendwo muss man natürlich dann auch schon aufpassen, dass sich diese Sonderstellung nicht noch bis ins Letzte weitertreibt, weil ich glaube, dann schon auch die Akzeptanz der Bevölkerung nach und nach schwindet. Und gerade halt, wenn sich ein Karl-Heinz Rummenigge jetzt auch in der letzten Woche auch noch mit den Diskussionen der Reise nach Katar war es dann, glaube ich, zum Weltpokal, da auch sich dann nochmal in diese Impfthematik einmischt im Sinne, das kann doch eine Vorbildfunktion sein. Ja, das kann sie, aber das ist natürlich mit einem großen Eigennutz verbunden, zu sagen, lasst mich hier mal vor, ich bin jetzt hier wichtiger als ihr, bitte, bitte impft mich. Und ich kann gerne auch danach noch ein Interview geben und sagen, wie toll die Impfung war und dass es gar nicht wehgetan hat, nur ein kleiner Pieks war. Das finde ich dann schon etwas übertrieben und da muss man schon dann einfach auch gucken, welche gesellschaftliche Bedeutung da der Fußball hat und wo er sich dann entsprechend in die Schlange vor dem Impfzentrum einzuordnen hat.
Ich würde ja so weit gehen, nicht nur Profifußballer, sondern halt alle Ligen, die jetzt gerade spielen. Also das sind vielleicht ein paar tausend Sportler. Also das ist am Ende trotzdem eine überschaubare Größe.
Naja, ich glaube, wir müssen halt wirklich jetzt echt gucken, dass der Fußball sich ein Stück weit nicht da noch mehr irgendwie entfremdet. Und ich glaube, diese Entfremdungserscheinung, die ist schon deutlich feststellbar. Und ich bin da jetzt vielleicht, also nicht irgendwie falsch verstehen, meine Aussage, aber ich glaube, es gibt Menschen, die für den Erhalt und für den Erhalt dieser Gesellschaft wichtiger sind und die einfach auch größere Stützen für unsere Gesellschaft darstellen. Und da ist Sport eher nur eine nachrangige Position. Also es gibt Ärzte, es gibt Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, es gibt Altenpfleger und sowas, die aus meiner Sicht eine wesentlich wichtigere Bedeutung für die Gesellschaft haben als Profifußballer. Die ohnehin schon, also das hat ja auch Jürgen Klopp hier hat das ja auch gemeint, der Profifußball ist ja ohnehin schon in der Blase. Also das heißt, also die sind in der Blase und sollen dann praktisch nochmal geimpft werden. Also
Aber
ich, ja.
mein Argument ist, kein Hygienekonzept der Welt schützt vor Infektionen. Also das Testen, das schützt dich nicht vor der Infektion. Also wir setzen den Leuten trotzdem Risiko aus. Und es gibt in Aue ja mit dem Handballtrainer Stefan Swart, wird er wahrscheinlich ausgesprochen, ja auch ein Trainer, der jetzt mehrere Wochen auf Intensivstation im Helios Klinikum lag. Und wo ich mir dann auch so denke, was sagt man dann zu so einem Fall? Es kann einfach passieren. Also, und dann ist es Arbeitsschutz. Und ich würde mir das bei Kitas und bei Schulen, bei Leuten, die jetzt an der Frontline arbeiten, würde ich mir das auch wünschen, dass es möglichst schnell verbreitet werden kann. Aber ich glaube einfach, der Profisport hat eine Infrastruktur, die dann auch das schnell durchführen könnte. Und natürlich ist es jetzt bei der ersten Prioritätsgruppe schwierig, aber in der zweiten Prioritätsgruppe sind jetzt zum Beispiel auch Lehrer und also Grundschullehrer und Erzieher, das sind 100.000 Leute auch. Also so, das weiß ich nicht. Also ich finde das, ich finde das logistisch ist es wahrscheinlich einfacher, halt Sportler zu impfen.
Machen wir
kein
es
Argument
einfach so,
dafür, aber ja.
Machen wir es doch einfach so, Aufruf an Helge. Helge, du hast doch gute Kontakte zum Ministerium in Dresden. Kannst du doch mal gucken, wie du da so 20, 30 Plätze noch frei bekommst für unsere Spieler und für den Staff drumherum. Oder deine Kontakte nach Russland, Hashtag Sputnik 5, sind doch vielleicht auch ganz gut. Also vielleicht da mal die Kontakte spielen lassen und dein Netzwerk ist so groß und die Kontakte sind so gut. Vielleicht wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, ohne Großwelle zu machen, da irgendwie an die Impfung zu kommen. Weil ich, also ich kann es ja auch nachvollziehen, auch die Diskussion, wenn mein Unternehmen sagen würde, hier, ich setze mich dafür ein, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Impfung jetzt bekommen, dann finde ich das auch erstmal aus meiner persönlichen arroganten Art dann im Zweifel auch gut. Aber insgesamt, wenn man einen Blick von außen hält, muss man halt schon sagen, es gibt tatsächlich wichtigere Themen und auch wichtigere Personengruppen, über die wir sprechen sollten, wenn wir an das Thema Impfen denken. Und
in einem Land, also in einem Landkreis, aber auch, wo 6% der Bevölkerung schon mit Corona infiziert war, ne? Und das sind nur die offiziellen Fälle. Das ist der am dritthärtest getroffene Landkreis. Und naja, es ist ja jetzt auch rausgekommen, dass sich der Landrat hat auch impfen lassen an der Reihe vorbei. Vielleicht hat Helge Leonhard da ja
tatsächlich, auch, vom Erzgebirge auch?
Genau, ja.
Da brauchen wir uns gar keine Gedanken
machen. Vielleicht sind noch ein paar Reste im Helios-Klinikum über.
Ja, die, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Dann ist doch schon der ganze Verein
auch. Reste impfen. Das ist doch dann alles gut. Aber also ich weiß es nicht. Also am Ende ist es halt ein Thema, was sich nicht abschließend diskutieren lässt, ne?
Und auf alle Fälle jetzt nicht in unserem Podcast-Format hier mit einer knappen Stunde Zeit. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt zuletzt ein Spiel gesehen gegen Heidenheim. Heidenheim immer schon unser Angstgegner, hat man auch in der letzten Folge so gesagt und vorbereitet. Und ja, man muss fast sagen, natürlich haben wir uns dann wieder die Niederlage abgeholt. So wie sie zustande kam, auch ziemlich kurios mit zwei gehaltenen Elfmetern von Mennel, der immer mehr an seinem Denkmal baut in Aue. Und ja, der gelb-roten Karte von Steve Breitkreuz. Ja, unglücklicher Spielverlauf und im Endeffekt, soweit würde ich gehen, trotzdem eine verdiente Niederlage für uns, obwohl wir natürlich diskutieren müssen, wie die Niederlage zustande kam. Tobias, siehst du es genauso? Verdiente Niederlage heute?
Ja, also Aue war jetzt nicht so viel schlechter, das heißt, sie waren nicht chancenlos. Nach vorne ging halt relativ wenig, muss man ganz klar sagen. Also Philipp Zulechner hatte jetzt nie seinen besten Tag. Ich muss sagen, Florian Krüger sozusagen hing halt auch relativ in der Luft. Und ich glaube spätestens, also ist eigentlich ist das schon ein Kuriosum. Du hältst auswärts 2 Elfmeter und verlierst das Ding trotzdem. Und das ist schon wirklich ein Kuriosum. Also ich meine, Martin Mennel, der hat heute rausgehalten, was er halten kann, und auch bei dem 1:0 konnte halt auch wenig machen. Also das war so ein ganz komischer Schuss über den Scheitel sozusagen, aus unmittelbarer Nähe, da konnte er irgendwie nicht so viel machen. Also insgesamt gesehen war halt auch gegen die Defensive von Heidenheim wenig zu machen. Also gerade dieser Patrick Meinker, der war heute ja bombenstark, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch Norman Teuerkauf oder Marvin Rittmüller. Also die waren halt einfach den Tacken besser. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und der mir heute aber noch bei Aue gut gefallen hat, ist zum Beispiel auch irgendein Gnajacic, der Mann gefällt mir immer besser, hat fast jedes Luftduell gewonnen. Gut, bei den Bodenduellen hatte er von so 50% eine Rate, hat eine Passquote von 77%, hat gute lange Pässe geschlagen, also der heute hat einen guten Job gemacht. Und ich finde auch Sören Gonte war heute echt ziemlich gut drauf. Er hat eine Passquote von 93%. Und hat auch, glaube ich, hat dreimal in allerhöchste Not geklärt, hat vier Schüsse geblockt, hat zwei erfolgreiche Tacklings gemacht, also es war richtig super. Und natürlich der ewige Martin Mennel, der heute 10-mal gesaved hat. Und das ist natürlich, das ist Wahnsinn. Das muss man wirklich sagen. Also Das ist wirklich, das ist, also der wird, ich lege mich fest, bestimmt Spieler des Spieltags und kommt sicherlich auch in die Kicker-Elf des Jahres in der zweiten Liga.
Er hat bei Who
Also
Scored
es
heute eine 9,7
genau.
von 10.
von 10 oder
Ja,
wie ist das
5 von
Ranking
10,
dann? Ja.
genau.
Also es ist halt auch schon
Und
krass. Es sind ja jetzt nicht nur diese zwei gehaltenen Elfmeter, sondern es waren ja mal mindestens auch noch so zwei Situationen, wo, glaube ich, ein Heidenheimer Spieler relativ frei zum Schuss kam vor ihm und er die Dinger auch trotzdem hält. Ich glaube, einmal war es dann noch abseits, da wäre es gar kein Tor gewesen, aber auch das Ding hätte er gehalten. Also auch die Dinge kommen ja dann einfach auch noch so mit dazu. Ja. Und die Elfmeter, das ist ja auch dann, wenn man sich die Elfmeter anschaut, das sind ja keine schwach geschossenen Elfmeter, sondern die sind ja schon relativ platziert und auch mit einer starken Schussstärke. Und trotzdem schafft er es dann, den Spieler auszugucken und einmal links, einmal rechts nach unten abzutauchen und das Ding zu halten, zumal er halt auch nicht der Größte ist. Also das ist echt schon krass. Jetzt die Statistik kennt jetzt jeder. Von den letzten 12 Elfern hat er 7 gehalten. Das ist schon krass, ja.
also der Mann hat einfach eine bombastische Schusskraft. Und ich gucke gerade nochmal, dass das, was ich auch gerade vorhin meinte, hier Torschüsse 23 zu 11 für Heidenheim, also von die Offensive, da kam heute, also diese Verbindung hat dort eigentlich gefehlt zwischen Abwehr und Sturm. Das heißt, also wir haben, glaube ich, zu wenig Gefahr aus dem Mittelfeld für uns generiert. Also, aber auch Passquoten sind ähnlich gewesen, Ballbesitz ist ähnlich gewesen, Zweikampfquote war Aue sogar besser. Aber wie schon ein gewisser Herr Tedesco sagte, es ist nicht wichtig, viele Zweikämpfe zu gewinnen, es ist wichtig, die richtigen Zweikämpfe zu gewinnen. Na, das ist so ein ewig, das ist so ein typischer Tedesco-Satz gewesen. Lässt sich übrigens gut einsetzen auf Partys. Es ist nicht wichtig, die richtigen, es ist nicht wichtig, viele Zweikämpfe gewinnen, man muss die richtigen gewinnen. Da kann man sich dann ganz, ganz schlau fühlen. Und ja, aber man hat aber auch gesehen, von der Bank kommt halt auch nicht so wirklich viel. Gut, da kam noch Dimitri Nazarov, der konnte nicht so viel reißen. Aber was ich halt wirklich langsam beängstigend finde, ist, Steve Breitkreuz hat gelb-rot gesehen und das nach jetziger Regelauslegung zu Recht. Und es wird langsam leer auf der Bank. Also wir haben fast keine Verteidiger mehr. Also wir haben jetzt noch, gucke mal ganz kurz, ist jetzt ja gesperrt. Wir haben Sören Gonter, wir haben Niklas Jeck, Fabian Kallich wird uns mit seinem Rettungsbein noch lange fehlen. Malcolm Kakutalua wird auch noch lange fehlen. Florian Ballas könnte zum nächsten Spiel wieder da sein, wird aber vermutlich nicht so fit sein. Also vielleicht schlägt jetzt doch die Stunde eines Niklas Jeck, womit du dann auch da deine Wette verlieren würdest.
Das ist, ja, ich hatte ja gewettet als Saisonwette, dass Jeck nicht mehr als 5 Einsätze bekommt. Bisher hat er 0. Also da muss er jetzt langsam mal loslegen, dass ich die Wette verliere. Aber tatsächlich muss man natürlich nächste Woche gucken, wer da in der Innenverteidigung aufläuft, gerade gegen Bochum. Wahrscheinlich ja, wird Louis Samson wieder zurückrücken. Aber ja, mehr ist dann ja wirklich nicht da.
Ja. Deswegen, also wie man so schön sagen kann, es war die leider erwartbare Niederlage in Heidenheim und
Wobei
wirklich
natürlich
schade.
der Spielverlauf schon mehr Hoffnung gegeben hat, ne? Also klar ist es doof, wenn du am Anfang direkt in Rückstand gerätst, also vor allen Dingen auch in der Chronologie mit dem Elfmeter und dann nach der Ecke direkt das Ding zu fangen, aber das Spiel war ja trotzdem bis in die letzte Minute offen. Also du hast ja, also ich habe zumindest immer daran geglaubt, dass man nochmal irgendwie im Lucky Punch einen Unentschieden holt.
Man muss immer dran glauben, genau. Aber tatsächlich war ja, also wann war dieser erste Kopfball von, oder der Kopfball von Hochscheid, das war so 80. Minute, das war, glaube ich, so der erste Schuss mal so ein bisschen Richtung Tor und dann war noch sein Schuss, den dann der Torwart gut rausgeholt hat. Aber davon ging halt wirklich gar nichts. Also wer mich dann auch wieder nachhaltig enttäuscht hat, war dann Ben Zulinski, der tatsächlich ja dieses Jahr oder diese Saison noch relativ wenig zu beigetragen hat. Natürlich macht er immer noch viel fürs Spiel mit Räume zulaufen oder irgendwie im Mittelfeld die Bälle zu verteilen, aber es ist nicht wirklich so, dass man ihn wahrnimmt im Spiel, dass er eine Aktion hat, die wirklich, sagen wir mal, einen nennenswerten Torabschluss hat oder irgendwie eine gewisse Vorbereitung hat. Also das finde ich schon ein bisschen enttäuschend und wie vorhin schon gesagt, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit zusammen, dass wenn dieses Duo Krüger, das droht von irgendwo auseinandergerissen werden, dann geht halt wenig. Und das hatte ich dann heute. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. Gut, Heidenheim habe ich immer ein schlechtes Gefühl, wie wahrscheinlich jeder von uns, aber als es dann noch hieß, dass Pascal ausfällt, dann Habe ich schon gedacht, oh, bin mal gespannt. Zu Lechner konnte jetzt auch nur die eine Halbzeit, die er gespielt hat. Irgendwie konnte er auch jetzt nichts groß reißen. Ja, im Zweifel doch eigentlich so ein normales Aue-Spiel, wie man so vor 2, 3, 4 Jahren so ein Zweitligaspiel einfach wahrgenommen hat. Ne? Dass einfach das etwas krampfig war und im Zweifel man auch relativ wenig Chancen hatte und die dann im Zweifel auch nicht reingemacht hat. Aber gut, ich glaube, mit der Niederlage hat jetzt jeder gerechnet vor der Saison und auch vor dem Spieltag. Die nehmen wir einfach mit und versuchen das besser im nächsten Spiel zu machen.
An dieser Stelle können wir nochmal auf den Blogpost von Tim vom Millerton hinweisen, dass Aue ja das allerschlechteste Team der zweiten Liga ist und trotzdem mit 29 Punkten im Mittelfeld der Tabelle steht.
Also Aue setzt mal wieder Reizpunkte und hast du gerade den Artikel, ich fand nur den ersten Satz allein, den braucht man nur vorlesen oder so und
Das
der sagt schon
schlechteste Team
richtig
der
gut.
zweiten Liga steht mit 29 Punkten auf Platz 8 in der Liga. Erzgebirge Aue treibt mich schon die gesamte Saison in den Wahnsinn mit ihrer penetranten Überperformance im Vergleich zu den Expected Goals Werten.
Genau, also den zweiten Satz meinte ich dann noch so. Also ja, also wir treiben die Liga in den Wahnsinn mit unserer penetranten Überperformance. Wurde ja auch schon mehrfach jetzt hier genannt. Ist natürlich so und sollten wir auch dankend annehmen. Aber dann hat man halt nun mal auch solche Spiele, wo dann halt nichts zu holen ist, so wie heute. Aber ich habe noch was, über das ich mit euch sprechen will zu dem Spiel. Wir müssen über die zwei Elfmeter reden und wir müssen über die Schiedsrichterleistung reden. Für mich der erste Elfer war kein Elfmeter, also dass da natürlich der Arm oder die Hand von Busma da zum Gegner geht, das muss nicht unbedingt sein, aber nichtsdestotrotz muss es jetzt auch nicht dazu führen, dass der Gegner hinfällt und erst recht nicht, dass der Schiri dann da Elfmeter gibt, das zum einen. Zum zweiten, dieses aus nächster Nähe Volley angeschossene Handding, was ja schon regelmäßig auch bei anderen Spielen so passiert ist. Das ist eine beschissene Regel. Ich glaube, das ist ja auch mittlerweile auch angekommen. Habe ich ja heute auch gelernt, dass das ab nächster Saison so nicht mehr passiert. Im Übrigen war ich überrascht, dass Jürg Dahmein heute wieder moderiert hat. Ich dachte, der macht es gar nicht mehr, aber ich fand ihn heute sehr zahm, sehr, sehr zahm. Das nur mal dazu. Aber auch das ist ja auch wieder so ein Ding gewesen, diese angeschossene Hand im 5-Meter-Raum bei einem Eckball. Ich möchte nicht, dass der Fußball so weit kommt, dass sich jeder Abwehrspieler im eigenen 16-Meter-Raum mit zwei verschränkten Händen hinterm Körper auf dem Rücken irgendwie bewegen kann, nur weil er Angst hat, hier angeschossen zu werden. Das finde ich schon krass. Dann noch die gelbe Karte. Jetzt bin ich kein Schiri-Experte, ob man dann immer eine gelbe Karte zücken muss bei angeschossener Hand im 16-Meter-Raum, kann ich mir auch so nicht vorstellen. Das sind schon echt unglückliche Situationen. Im Endeffekt jetzt nicht spielentscheidend, weil wir dann doch durch Martin die Elfer gehalten haben. Aber trotzdem schon eine Schiri-Leistung, die unterirdisch war und die eigentlich auch in der Reihe passt. Jetzt das Spiel Kiel gegen Würzburg gestern, wo Würzburg wieder einen unglücklichen Elfmeter gegen sich kriegt und dadurch das Spiel verliert. Letzte Woche hat Würzburg schon in Fürth einen Elfer geschenkt bekommen, trotz VAR. Und das macht's ja noch mal schlimmer. Ich war und bin kein Freund vom Videoschiri, aber wir haben ihn nun mal. Und warum sagt er hier nichts? Also weder gestern noch letzte Woche noch heute in Aue. Also er muss natürlich nur eingreifen, wenn es eine extreme Fehlentscheidung ist. Aber gerade bei diesen zwei Elfmetern kann er schon den Schiri mal hinweisen. Ich erwarte nicht, dass er sagt, es war kein Elfmeter, sondern dass er aber wenigstens sagt, boah, das ist echt schon an der Grenze und das ist echt schwierig. Guck's dir bitte auf dem Monitor an. Und dann entscheide du, aber ich habe da echt meine Zweifel daran. Und das war für mich bei beiden Elfern ja, auf jeden Fall gegeben. Und da ist nichts passiert. Ja? Also man hat es einfach laufen lassen.
Es wird doch überprüft. Also, es
Nee, es wurde überprüft in Köln und da wurde, und das kann ich auch nachvollziehen, es war keine grobe Fehlentscheidung. Also natürlich ist der Ball beim zweiten Mal
Also,
gegen die Hand gefallen und natürlich war beim ersten Elfer.
der Schiedsrichter-Account vom DFB hat getwittert: Schiedsrichterentscheidung Strafstoß, Grund der Prüfung, abseits im Vorfeld, finale Entscheidung Strafstoß. Also, Ja, ich meine, das ist ja wieder so eine ähnliche Diskussion wie bei Steffen Baumgart auch. Also warum muss man das dann künstlich in die Länge ziehen, wenn das einfach nicht offensichtlich eine Fehlentscheidung ist? Und das waren beides keine offensichtlichen Fehlentscheidungen. Das ist beides halt super hart, aber man kann das beides geben.
Aber wofür haben wir die Monitore am Rand des Spielfelds? Für welche Momente? Also wann nimmt der Videoschiedsrichter Kontakt auf mit dem Schiri, um ihm zu sagen,
Wenn sie
boah,
sich
ich
nicht
weiß
sicher
nicht,
sind.
guck's dir lieber mal an. Also wann wird
Klar.
er das machen, wenn nicht in diesen zwei Situationen so wie heute? Waren es wirklich so klare Entscheidungen, dass auch in Köln, der sagte, das ist für mich ein Elfmeter, das lasse ich so laufen?
Ja, offensichtlich hätten sie sonst ja gesagt, schau's dir an.
Ja,
Also,
das.
es ist ja der Umkehrschluss. Ich meine, für mich sind das beides keine Fehlentscheidungen und es ist beides selten dämlich und die Regeln sind natürlich auch selten dämlich und da beziehungsweise die Auslegung der Foulregel im Strafraum ist halt überzogen. Aber das ist einfach auch nicht geschickt, weil jeder doch weiß, dass die Regeln so sind. Also, wieso geht Breitkreuz da so hin?
Ja, aber also, genau, aber da würde ich nie Breitkreuz eine Schuld geben, weil er geht nicht bewusst in diese Situation. Man ist dann als Abwehrspieler in seinem Film drin, in seinem Ding drin und versucht irgendwie eine Abwehraktion zu tun. Und das tut er, nämlich dass er, glaube ich, den Ball abblocken möchte in der Art, dass er sich so springend in den Spieler hineintritt. Und wenn man eine Bewegung vollführen will, die eine Drehung ist und die noch mit Springen zu tun hat, dann braucht man auch die Arme dazu. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich möchte nicht, dass sich Abwehrspieler mit zwei verschränkten Armen auf dem Rücken bewegen.
Ja, ich auch nicht, aber die Regel ist halt nun mal so. Also,
Scheiße.
wir drehen uns
Weißt
dann, wir drehen uns da im Kreis, aber es ist beides halt, kann man geben und da ist einfach mal nicht verloren. Also so, dann würde ich mich noch mehr aufregen, klar. Ich meine, dass die beide dann gehalten werden, ja, da würde man im Stadion sich natürlich noch mehr drüber freuen, aber so, ja, es ist, wie es ist.
Tobias, wie hast du es gesehen?
Also klar, diesen ersten Elfmeter muss man natürlich sagen, da hat sich Gietor Buhsmann leider nicht ganz so clever angestellt. Der hat ihn angefasst und der Gegenspieler, der hat das eben sehr dankend angenommen und hat's fallen lassen. Das ist ein Elfmeter, den kannst du geben. Und beim zweiten ist es so, ja, aktuell ist diese Regel so und der Schiedsrichter hat die Regel einfach als Exekutive so umgesetzt. Also natürlich ist das blöd. Und natürlich, dass er dann auch noch die gelbe Karte kriegt, wenn er schon 3 Minuten vorher die gelbe Karte sieht und dann halt gelb-rot ist, hat er eben einfach sehr unglücklich gelaufen. Viel krasser fand ich gestern die Fehlentscheidung gegen Würzburg. Das ist eine klare Fehlentscheidung gewesen, definitiv. Da haben sie heute auch gleich diesen Schiedsrichter auch abgesetzt. Also da hat Würzburg, die haben wirklich gut mitgespielt haben, einfach hat der Torhüter dann den Ball weggeschlagen und hat dann den Kieler Spieler praktisch danach abgeräumt. Aber was soll er denn machen? Soll der Torhüter sich denn in Luft auflösen? Also das ist eine klare Fehlentscheidung gewesen. Heute bei Aue würde ich sagen, das waren eher unglückliche Entscheidungen, aber keine krassen Fehlentscheidungen aus meiner Sicht.
Aber ich finde, ich sehe es anders. Also gerade auch, also Handelfmeter ist so die Regel, aber auch gerade zu dieser erste Elfer. Wenn wir schon als Schiri das belohnen, dass nur wenn jemand angegriffen wird, wenn jemand berührt wird im 16er und sich dann deswegen fallen lässt, wenn wir das schon belohnen als Schiri mit einem Elfer, dann werden wir immer das fördern, dass genau die Stürmer genau nur diesen Kontakt suchen, um dann sich im 16er fallen zu lassen. Und das würde ich mir gerne wünschen als Schiri, dass ich dann sage, hier, ich habe wahrgenommen, dass es eine Berührung gab, aber das ist jetzt kein Grund, jetzt hier hinzufallen oder dann liegen zu bleiben oder was auch immer, oder noch weniger ein Grund, dass ich jetzt für dich in Elfer pfeife. Das würde ich mir einfach wünschen, dass ein Schiri da so eine Haltung zu aufbaut, zu sagen, ja, es war vielleicht ungeschickt von dem Abwehrspieler, die Hand da oben zu haben, aber die Hand da oben berührt dich, aber es ist kein Grund, jetzt so hinzufallen. Das würde ich mir wünschen, das ist jetzt hier nicht passiert und deswegen finde ich, dass es auch für mich kein Elfmeter gewesen ist.
Aber jetzt mal im Ernst, also wenn der sich das auf dem Video anguckt, dann
Meine
muss
ich ja
er ja schon
ernst.
dann entscheiden, dass er nicht hingefallen ist. Also ich meine, sobald da der kleinste Kontakt ist, muss er den Elfmeter halt geben, wenn er sich das auf dem Video anguckt. Also
Nein, aber du musst doch nicht einen Elfmeter geben, nur weil es eine Berührung gab.
Du musst eine Spielaktion damit unterbunden haben. Es muss ein Foul gewesen sein.
Ja. Und das heißt nicht, dass jede Berührung ein Foul ist oder dass ich jemanden wegen der Berührung aus dem Tritt oder aus dem Lauf bekomme. Und also es war ja auch kein irgendwie Drücken oder Schubsen oder Rempeln mit der Hand, sondern es war irgendwie in der Laufbewegung natürlich dummerweise doch da oben, aber auch nicht festgehalten oder so. Wahrscheinlich wird Busmals beim nächsten Mal auch wieder da extremer wieder aufpassen. Aber was mich halt ärgert dann, dass wieder Stürmer hier wieder den Vorteil kriegen und sagen, alles richtig gemacht, beim nächsten Mal lasse ich mich hier wieder fallen, weil beim letzten Mal hat es doch super geklappt. Berührung reicht und ich lasse mich fallen.
Wobei natürlich die Stürmer heute drohen aufzufallen. Also die Schwalbe,
Passiert ja nicht.
die klassische Schwalbe hat schon deutlich abgenommen, weil sie auch gefährlicher ist.
Ja, aber letzte Woche Fürth dann auch, da gab es den Aufschrei gegen den Schiri. Kein Aufschrei gegen den Spieler, der sich da fallen gelassen hat. Der ist im Zweifel immer noch der Held, weil er so geschickt und gewitzt das Ganze gemacht hat, dass das keiner gesehen hat. Selbst der VAR hat gesagt, das ist ein Elfer.
Naja.
Naja. Eine auch wieder lange Diskussion. Wir brechen heute so jedes Thema irgendwie ab, weil wir merken, man könnte irgendwie noch viel, viel länger darüber diskutieren und jeder könnte noch andere Beispiele bringen. Aber
Ich
wir
meine,
müssen ja weiterkommen.
die,
Wir
die
müssen ja
Regeln, die
weiterkommen.
Regeln sind, die Regeln sind, sind in den letzten Jahren so geändert worden zum Vorteil der Angreifer. Ja.
Ja, ich glaube, über das Thema können wir noch lange diskutieren. Ich glaube, wir sollten jetzt mal weitergehen mit der Agenda, denn wir haben noch einige Dinge hier draufstehen, nämlich das Thema Marktwert-Update. Tobias, du hast uns vorbereitet, wie sich denn die Marktwerte unserer Spieler in den letzten Monaten entwickelt haben. Erzähl doch mal.
Genau, lässt sich im Wesentlichen sagen, also viele Spieler sind einfach total stabil geblieben. Wer vom Wert runtergegangen ist, ist der Gedor Bousman, der ist runter auf 300.000, wahrscheinlich auch altersbedingt und natürlich, weil er relativ lang verletzt war. Dann Tom Baumgart ist auch runtergegangen aufgrund vermutlich seiner niedrigen Spielerzeiten und Jan Hochscheid ist auch bloß nach 400.000 wert, zumindest auf Marktwert aufgrund seines Alters. Und Ben Zulinski ist halt auch, glaube ich, gesunken von 1 Million auf 700.000. Gestiegen ist hingegen Jean-Patrick Strauß, der ist jetzt 700.000 wert. Steve Breitkreuz, Florian Ballas profitieren auch. Pascal Testroth hat auch profitiert. Und wer aber ganz besonders profitiert hat, das ist Florian Krüger, denn der ist mittlerweile fantastische 4 Millionen Euro wert. Und ich habe mich da mal ein bisschen belesen, was es mit diesem Marktwert überhaupt auf sich hat. Und zwar, letztlich gesehen ist ja so der Marktwert eines Spielers, so ausgehend von Transfermarkt.de, naja, letztlich gesehen eigentlich etwas, was sich total aus extrem vielen Werten zusammensetzt. Es sind halt einfach viele Daten, die einfach auch miteinander agieren, basieren auf Informationen, die du über diesen Spieler hast. Und über die Jahre ist sozusagen die Marktwertanalyse immer diffiziler geworden, da es auch immer mehr freie Informationen gibt über Laufleistungen zum Beispiel, über Zweikampfwert. Also all das, was du dir früher sozusagen die einen zusammenschnipseln musstest, kannst du jetzt relativ frei bekommen. Und die Marktwertanalyse hat einen Anspruch auf relative Objektivität. Darüber kann man natürlich streiten, weil man diesen Menschen ja jetzt nicht bepreisen kann. Also da kann jetzt nicht zu Florian Krüger sagen, du hast jetzt hier einen Marktwert von 5 Millionen und du bist jetzt genau wert, sondern das hat immer auch was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wie mir profitiert es ein Stück weit auch auf seiner sportlichen Leistung, auf dem Alter, auf seiner sportlichen Perspektive und natürlich auch, ob einem Spieler mit seinem Profil auf seiner Position gerade händeringend gesucht wird. Entsprechend, was aber auch zum Beispiel ganz wichtig ist, zum Beispiel, dass auch sowas wie der Marketingwert oder auch der Impact eines Spielers auf das Merchandise halt auch mitberechnet wird. Also zum Beispiel solche Aspekte wie zum Beispiel Social Media Follower sind zum Beispiel auch ganz entscheidend. Und da würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen, dass zum Beispiel ein Aue solche auch von Enzo Zidane vielleicht auch auf der Marketing-Ebene halt auch profitiert hat. Und wir können ja mal gucken. Florian Krüger ist aktuell 4 Millionen wert und ist somit der wertvollste Spieler bei Erzgebirge Aue. Und er ist der viertwertvollste Spieler in der zweiten Bundesliga und ist auch in Deutschland der 100, sozusagen Platz 108 der wertvollsten Spieler aus Deutschland. Und grundlegend kann man also sagen, sein Marktwert ist über die letzten Jahre halt gestiegen. Als er im September 2018 gekommen war, hat er, glaube ich, den Marktwert von, glaube ich, 100.000 gehabt. Und der ist dann aber halt stetig gestiegen. Also erstmal kurz gesunken zwischen Januar 2000 und Mai 2000, aber seitdem steigt er eigentlich wie die Concorde vom Absturz.
Na, 2020, oder? Weil du 2000 gesagt hattest?
Ja, genau, 2020, Entschuldigung, ja. Genau. Ja. Also von dahin gehen. Und er profitiert natürlich auch wahnsinnig. Ich meine, der Mann ist wahnsinnig schnell, hat einen wahnsinnigen Antritt, hat eine relativ hohe Ballkontrolle, hat einen relativ guten Abschluss, hat ein total gutes Stellungsspiel und hat auch an körperlicher Stärke und Schusskraft natürlich auch zugelegt. Und ihm gehört natürlich auch die Zukunft. Und ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel Schalke runtergehen sollte, was ja relativ wahrscheinlich ist, wäre das zum Beispiel auch einer, der zum Beispiel auch zu Schalke zurückkehren könnte. Aber natürlich würde er uns noch ein bisschen die Kassen füllen. Na, und das ist aber genau das, was er, wo man Helge Leonhardt immer sagen muss, da ist er klug und weitsichtig, dass er sich genau solche Spieler einfach auch holt oder auch für den Verein einfach auch sichert, um die einfach dann auch gewinnbringend dann auch wieder zu verkaufen.
Machen wir doch mal ein kleines Gedankenspiel. Versetzt euch mal in die Lage von Helge Leonhardt. Im Sommer kommt jemand, Schalke 04, und sagt, Florian Krüger, wir würden ihn gern für 4 Millionen kaufen. Was würdet ihr sagen? Einfach nur ja, nein, verkaufen oder ja? Verkaufen oder nein? Tobias?
Verkaufen ja.
Martin?
Man kann ja so einem jungen Mann nicht sagen, bleib meiner Uhr, also ja.
Ja.
Wenn er die Perspektive hat, der ersten Liga oder aufzusteigen.
Also ja, natürlich für die Entwicklung des Spielers, dass er wahrscheinlich auch den nächsten Schritt dann gerne machen möchte, aber auch für uns als Verein 4 Millionen Einnahmen, also das ist ja der Hammer. Ne? Damit kriegen wir im Zweifel 4 Top-Leute wieder, Top-Leute für uns in den Kategorien, womit wir dann auch wieder, ja im Zweifel auch dann, dass das Team weiter verjüngen kann, weil das ist, glaube ich, auch nochmal eine Statistik, die ich diese Woche nochmal rausgelesen hatte, dass wir ja immer noch oder in diesem Jahr auch das älteste Team insgesamt sind. Also da wird dann auch die Aufgabe von Helge Leonhardt sein, auch nach und nach das Team weiterhin zu verjüngen. Jetzt klar, mit Krüger hat man ja einen jungen Spieler drin, aber der wird nicht zu halten sein. Aber das Geld, was wir dadurch einnehmen, müsste dann einfach auch in junge Spieler, aber trotzdem natürlich auch talentierte und schon einsetzbare Spieler investiert werden. Ja, schauen wir doch mal, wie sich das noch in der restlichen Saison weiterentwickelt und wie sich spielerisch weiterentwickelt, sehen wir schon in den nächsten Spielen, denn uns stehen 2 Topspiele bevor. Der HSV war gerade bei uns, aber die Zweit- und Drittplatzierten kommen jetzt auch, nämlich das nächste Spiel gegen Bochum. Da sprechen wir ja gleich mit Tobi vom VfL-Podcast und danach geht es für uns hier in den hohen Norden nach Kiel. Tobias, was hast du rausgesucht zum Spiel gegen Kiel? Was erwartet uns denn hier, bis das, was ich schon weiß, dass sie ja, ja den FC Bayern im Pokal rausgehauen haben?
Genau, wir fahren zum Weltpokalsieger-Besieger. Und
nein, da waren sie ja noch nicht Weltpokalsieger. Ne? Das gilt nicht. Das gilt nicht. Champions League-Sieger-Besieger können sie sich nennen.
Das ist auch schon gut.
Ja, okay.
Also am 27.02.2021 geht es um 13 Uhr im schönen Holstein-Stadion gegen
aber kalt.
Schön, aber kalt und meistens nass und meistens auch im Wind stehen, die Gästefans. Und wir haben am 7-mal gegen sie gespielt. Wir haben 3-mal verloren. Es gab 3 Unentschieden und nur einen Sieg. Das letzte Spiel datiert vom 31.10.2020. Das war ein 1:1. Und den letzten Sieg, also den einzigen Sieg, den haben wir am 6.10.2018 im vorheimischen Publikum erringen können. Insgesamt gesehen haben wir 15 Mal gegen sie gespielt, 4-mal in der Regionalliga Nord, 4-mal in der dritten Liga und noch 7-mal in der zweiten Bundesliga. Man muss sagen, Kiel spielt eine richtig gute Saison, also sie sind auch gerade wieder auch auf Platz 1, sind fast die gesamte Spielzeit ja praktisch vorne gewesen, sozusagen auf den ersten 3 Plätzen und sie haben eine Heimbilanz von 11 Spielen, davon 6 Siege, 2 Remis und 3 Niederlagen und einem Torverhältnis von 18:4 und jetzt kommt eine Auswärtsbilanz von 10 Spielen, 6 Siegen, 4 Remis und keine Niederlage und einer Tordifferenz von 17:5. Das ist Hammer. Das ist absoluter Hammer und man muss sagen, sie sind gerade richtig, richtig formstark. Und vor allen Dingen auch haben sie auch ihr 4-1-4-1 natürlich richtig perfektioniert. Also das würde ich mal kurz erklären. Die 4-1-4-1 ist natürlich, das ist eine wahnsinnig kompakte Mannschaftsstellung, die idealerweise 15, 20 Meter vor dem eigenen und wie sie auch 15, 20 Meter vor dem gegnerischen 16er steht. Und dieses 4-1-4-1 basiert auf einem ballorientierten Verschieben in der Breite, um dadurch immer Druck auf den Ballführenden auszuüben. Und die Grundformation hat aber stets das Ziel, den Gegner in die Außenbereiche zu lenken, um ihn dort praktisch anzupressen. Das heißt also, man setzt den ballführenden Spieler permanent unter Druck und möchte ihn so zu Fehlern zwingen. Und das passiert zum Beispiel dadurch, indem beispielsweise der Stürmer seitlich auf einen Innenverteidiger aufläuft, den anpresst und somit und man praktisch versucht, sämtliche Anspielstationen über Manndeckung sozusagen zuzustellen. Die Schwäche ist aber, wenn es das Pressing einmal überspielt, ist man dort enorm konteranfällig, weil dadurch große Räume entstehen. Somit wird es wichtig für Aue sein, eine eigene Sicherheit im Aufbauspiel zu haben, Zweikampfstärke und Handlungsschnelligkeit aufzuweisen. Und während in der Defensive das Prinzip der Enge gilt, gilt für den Spielaufbau das Prinzip der Weite. Das heißt, hier geht es also zum Beispiel darum, dass der Stürmer die gegnerischen Innenverteidiger binden soll und der Sechser, dem kommt eine enorm wichtige Bedeutung zu, da er als Allrounder fungiert. Denn es ist ja praktisch nur einer und der ist mit Defensiv- und Offensivaufgaben praktisch beschäftigt. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Innenverteidiger zum Beispiel auch relativ hoch stehen. Also zum Beispiel, die stehen dann etwa, etwa auf Höhe des 16ers und die Außenverteidiger stehen etwa auf Höhe der Mittellinie. Was natürlich zeigt, wodurch du natürlich auch den Gegner dann immer schön bepressen kannst, was natürlich aber immer Räume für Konter bietet. Und sie haben einfach auch Spieler, die dafür einfach total gut passen. Also zum Beispiel ihr Torhüter, der Johannes Gelios, das ist ein Grieche, glaube ich, ist zum Beispiel zeichnet sich aus durch richtig starke Flugparaden und richtig starke Reflexe. Und der Lee, sozusagen, das ist ein Koreaner, ist sozusagen Mr. Zuverlässig, ist ein richtig guter Spielmacher, ein richtig guter Teamspieler und ein richtig guter Tempo-Dribbler. Das heißt, also der Mann hat eine enorme Übersicht, hat ein richtig gutes Dribbling, hat eine richtig hohe Ballkontrolle, ist nicht so ganz langsam und man kann ihn auch als Mr. Pferdelunge bezeichnen. Und mein persönlicher Lieblingsspieler ist Finn Bartels, der ist auch schon etwa so alt wie ich, der ist also 33, sieht aber wesentlich älter aus um die Haare, ist halt verletzungsanfällig, ist aber halt ein richtiger Führungsspieler. Also der ist so auch ein Tempo-Tripler und das ist so, der gibt diese Mannschaft Stabilität und Halt. Also jemanden wie Finn Bartels in der Mannschaft zu haben, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel wert. Alles in allem muss man sagen, es wird für Aue ein richtig, richtig hartes Brett werden, da ja auch gerade ihre Formkurve eher am Sinken ist und die von Holstein Kiel eher am Steigen.
Das Hinspiel ging ja 1:1 aus bei uns zu Hause. Ich kann mich noch erinnern, gab es einen Platzverweis für Kiel und dann ja, hat man sich dann beidseitig relativ früh auf das Unentschieden geeinigt. Wie ist denn der Tipp für dieses Spiel in Kiel, Tobias? Was tippst du denn?
Ich tippe auf eine Niederlage von Aue.
Nämlich wie?
Auf ein 2:1.
Okay. Martin, was tippst du?
Ich habe gerade noch mal in die Statistik geguckt und sehe, dass Kiel halt dreimal schon zu Hause verloren hat. Immerhin dreimal zu Hause und auswärts halt noch gar nicht verloren hat. Und das waren halt Gegner Fürth, Osnabrück und Karlsruhe. Und das ist ja auch alles, das sind ja auch alles Mannschaften, die nicht unbedingt super überragend sind. Also deshalb sage ich, dass Aue 2:1 gewinnt. Also ich sehe nicht, dass Kiel unbedingt jetzt
Sehr
nicht
gut.
schlachtbar ist, sondern ja, 2:1.
Sehr gut. Ich traue uns eine Überraschung auch zu, aber unentschieden, 1:1. Ich glaube, das war auch das Ergebnis im letzten Jahr, wo doch, glaube ich, auch Dimi Nazarov noch irgendwie in der letzten Minute den Elfmeter noch verschossen hat, sonst hätten wir da sogar gewonnen.
Genau.
Das traue ich uns tatsächlich ja auch zu. Klar, Kiel spielerisch besser, auch von der Formkurve her besser, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass uns auch eine Überraschung gelingt. Ich tippe mal auf ein 1:1. Okay, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Das ist ja das Spiel, was noch vor dem Kiel-Spiel stattfinden wird. Das ist nämlich unser Spiel am kommenden Freitag gegen den VfL Bochum. Und dafür freut uns, oder es freut uns sehr, dass wir dafür Tobi gewinnen konnten aus dem immer wieder VfL-Podcast. Hallo Tobi.
Hallo zusammen.
Tobi, wir spielen gegen den VfL Bochum. Ihr seid ja aktuell auf Platz 4 mit 39 Punkten. Wir nehmen noch vor dem Spiel gegen Braunschweig auf. Das findet am morgigen Sonntag statt. Wie ist die Stimmung aktuell bei euch in Bochum, Tobi? Gefühlt so von außen müsst ihr doch ziemlich happy sein mit dem aktuellen Saisonverlauf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir spielen die beste Zweitligasaison, seit wir abgestiegen sind, tatsächlich sogar. Wir sind zwar im ersten Jahr ja direkt in die Relegation gekommen, damals, und gegen Gladbach ja dann leider nicht wieder hochgekommen. Alles ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ist jetzt leider auch schon 10 Jahre her. Und naja, so nah wie wir momentan dran sind, waren wir eben echt lange nicht. Wir haben, glaube ich, sogar momentan 2 Punkte mehr, sag ich mal, zum selben Saisonzeitpunkt wie damals. Das heißt, wir sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und die Stimmung ist sehr, sehr positiv. Ich meine, wie die Stimmung im Stadion ist, kann man natürlich nicht mitnehmen, leider momentan. Aber alles, was man so drumherum hört, der Verein, auch intern, also da gibt es irgendwie keine Brandherde so richtig. Alle ziehen da zusammen in dieselbe Richtung und arbeiten Spiel für Spiel daran, dass man ganz oben dran bleibt. Und zumindest die Fans träumen natürlich von noch größerem.
War das so, hatte ich das richtig in Erinnerung, dass ihr auch nach Corona letztes Jahr im Frühjahr auch schon eine ziemliche Serie hingelegt habt, dann auch so der unbetitelte Corona-Meister in der zweiten Liga wart und diese Euphorie und dieses Spielvermögen dann auch mit in die neue Saison rüber retten konntet?
Genau, also wir sind Geistermeister, konnte man es ja auch nennen,
Okay.
geworden nach Restart. Haben auch, wenn man sich dann die Jahrestabelle von 2020 anguckt, waren wir, ich glaube, zusammen mit Darmstadt und Hamburg, was die Punkte angeht, aber vom Torverhältnis her auf jeden Fall dann die beste Mannschaft im vergangenen Jahr. Also ich sag mal, die ersten Spiele im Januar, da haben wir noch, ich weiß nicht, damals, da war ja noch Stuttgart in der Liga, die liefen noch nicht so gut gegen Bielefeld. Also die ersten Spiele haben wir eigentlich alle verloren. Und dann kam der Restart eigentlich, beziehungsweise die Corona-Pause, zu einem echt günstigen Zeitpunkt, weil für uns es, wie gesagt, davor überhaupt nicht lief oder es so langsam erst anfing, ein bisschen zu laufen. Und dann, ja, wurde die Pause scheinbar genutzt. Die Spieler haben an sich gearbeitet, am Kopf gearbeitet und danach sind wir erstmal losmarschiert.
Ja. Tobias, du hast dir doch sicherlich die Daten zu Bochum angeschaut. Was kannst du denn über den VfL Bochum berichten?
Ja, da kommt tief aus dem Westen ein hartes Brot auf uns zu. Also generell ist Bochum so eine Mannschaft, die uns so nicht liegt, sozusagen. Wir haben 22 Mal gegen sie gespielt, 21 Mal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal, haben 6 Mal gewonnen, 3 Mal unentschieden und Bochum hat 13 Mal den Sieg davon getragen und es gibt ein Torverhältnis von 27 zu 41. Das letzte Spiel war am 25.10.2010. Das hat Bochum gewonnen und auch fast alle Spiele davor. Am 28.04.2019 hat Aue 3:3:2 gegen Bochum gewinnen können. Die Heimbilanz von Bochum ist wie folgt. Es gibt aktuell 10 Spiele zum heutigen Tag, zum 13.12. 6 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen und ein Torverhältnis von 21 zu 8, was richtig Hammer ist. Und eine Auswärtsbilanz von ebenfalls 10 Spielen, 6 Siegen, 1 Remis und 3 Niederlagen und ein Torverhältnis von 17 zu 14. Da sind sie also ein bisschen toranfälliger. Sind auch eine Mannschaft, die weite Teile der bisherigen Saison immer unter den Top 5 waren und aktuell auf Platz 2 rangieren. Ein Spiel, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, das war das Spiel gegen RB Leipzig. Da hatten sie leider keine Chance gehabt. Also da sind ihm halt klar die Grenzen aufgezeigt worden durch individuelle Fehler, aber sie spielen sozusagen in der zweiten Liga eine gute Rolle. Ich gucke mir gerade mal alle Ergebnisse an. Gegen Braunschweig haben sie mal verloren, die damals 17. waren, gegen Greuther Fürth, dem 5. waren Holstein Kiel und Hannover, haben aber auch schon Siege gegen Heidenheim zum Beispiel 3 zu 0 oder gegen St. Pauli 3 zu 2. Also es ist schon eine richtig starke Mannschaft. Und Spieler, die mir besonders aufgefallen sind Robert Schul. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig
Nee, das
ausgesprochen.
passt.
Ah, das ist perfekt. Es ist ein Österreicher, es ist ein Spielmacher, der, glaube ich, der durch ganz viel körperliche Kraft Ausdruck, also der ganz körperlich einfach stark ist, der eine gute Schusskraft hat, der eine hohe Sprungkraft hat, der gut in Fernschüssen ist, der aber auch gut dribbeln kann, der aber auch gut mal den Ball halten kann und nochmal lange Pässe schlagen kann. Und auch einen ganz passablen Abschluss hat. Und haben wir noch den Simon Zoller, das ist ein Stürmer und ist sozusagen halt auch einer, der halt relativ schnell, relativ beweglich ist und eine relativ gute Schusskraft auch hat. Also definitiv zwei Spieler, die auch für Bochum gerade den Unterschied machen und auch generell in jedem Spiel den Unterschied machen können. Genau.
Das ist mir auch aufgefallen, Tobi. Der VfL-Tobi, muss ich ja jetzt sagen, nicht, dass wie ich den Falschen anspreche. Tobi, mit Zoller und Schul habt ihr ja schon ein Offensivduo, was für die meisten Tore und für die meisten Assists sorgt. Das ist ja eine gewisse Parallele auch zu Aue, zu uns. Also wir mit Krüger, Destrot, wir ja auch zwei von haben, auf die man sich verlassen kann, die eine Lebensversicherung für uns sind, die einfach die meisten Tore und meisten Assists bringen. Ist es tatsächlich so, dass es auch für den Fan oder für den Verein, dass die zwei sind, von denen hängt es ab und die sind wirklich die großen Leistungsträger, oder siehst du auch noch andere Namen, wo du sagst, das sind auch schon wichtige Spieler, die vielleicht nicht durch Daten, also anhand von Toren und Assists irgendwie zum Tragen kommen oder sie sichtbar werden, sondern durch andere Gegebenheiten? Gibt es da noch zwei, drei andere Spieler, auf die man achten sollte?
Also ich meine, wer natürlich mit so Offensivstatistiken immer selten auffällt, ist halt hinten die Abwehr, ne, oder im Tor. Und also wer auf jeden Fall, ich würde sagen, unser wichtigster Mann ist diese Saison, ist meiner Meinung nach Manuel Riemann, unser Torwart. Also ich meine, durch gute Paraden auf der Linie fallen ja viele Torhüter dann hin und wieder mal auf, wenn sie mal entsprechend was aufs Tor bekommen. Aber der Mann ist einfach auch ein begnadeter Fußballer. Ist wirklich überragend, was der mit dem Fuß am Ball, Ball am Fuß andersrum, mit dem Ball am Fuß einfach für Pässe rausholt, beziehungsweise wie locker er hinten den Ball entgegennimmt und immer weiter verteilt. Also unsere Innenverteidigung, die ist, ich weiß nicht, wie das euch bekannt ist, noch sehr, sehr jung. Also wir haben einmal Amel Bella-Kotschap und der ist 19 und Maxim Leitsch, der ist 22. Also wirklich, wirklich sehr, sehr jung. Beides noch talentierte Burschen aus dem Talentwerk aus Bochum.
Ist ja fast wie bei uns, oder, Martin, Tobias?
Ich hätte ja so noch gesagt, du hättest den Riemann-Mennel-Vergleich noch bringen können, weil es ja auch so immer mit die besten Torhüter der zweiten Liga sind. Ja. Aber jetzt habe ich deinen Gag versaut, tut mir leid. Mit den jungen Abwehrspielern.
Ja. Also unsere zwei Innenverteidiger sind wahrscheinlich doppelt so alt wie eure zwei Innenverteidiger.
Methusalems.
Ja.
Naja, also dass ich mal so die, dass sie ziemlich jung sind, fällt vor allem bei dem einen häufig noch auf, weil er ein paar Böcke drin hat, Amel Bella-Kotschap. Hoffe ich, das war natürlich jetzt dann im Spiel gegen euch und auch für uns steht ja morgen noch ein Spiel gegen Braunschweig an, dass er da sich da wieder ein bisschen zurücknimmt mit den Böcken. Aber ja, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das Marktwert-Update mitbekommen habt. Jetzt unter der Woche wurden bei Transfermarkt ja die zweite Liga wieder neu eingestuft. Da wurde er dann von eben vorher 2,3 Millionen waren es, glaube ich. Nee, 2,7 Millionen auf jetzt 5 Millionen. Also er ist der mitwertvollste Spieler der zweiten Liga. Was uns natürlich sehr gefreut hat, weil das natürlich das Preisschild ein bisschen nach oben drückt, falls da irgendwann mal ein Verkauf anstehen sollte. Aber das ist, also Riemann, um mal kurz darauf zurückzukommen, ist für uns der wichtigste Mann und der hat halt eben im Pokalspiel gegen Leipzig auch gefehlt, weswegen von vornherein für mich klar war, dass das eigentlich nichts werden kann, weil der Ersatzmann einfach, was das angeht, also Riemann ist zum einen halt fußballerisch überragend, hat sich vom Torwarttechnischen, was jetzt irgendwelche ja, abgewehrten Bälle oder irgendwelche Flanken abfangen und so, die Saison auch sehr stabil, was man von ihm auch nicht immer so kannte. Und was noch dazu kommt, ist, dass er halt einfach ein wahnsinniger Pusher ist. Also gerade momentan hört man ja dann häufig dann irgendwas Spieler auf dem Platz von sich geben und ihn hörst du immer. Also da kann man mal drauf achten, auch im Spiel. Der sagt das dann auch nicht immer gerade freundlich, was er jetzt gerade davon hält, wie es hinten auch in der Abwehr läuft oder so. Aber jetzt selber, weil ich auch seine Stimme kenne, es fällt natürlich dann immer nochmal doppelt auf, aber er ist total wichtig fürs Team und weil er eben gegen Leipzig gefehlt hat, war das vielleicht auch noch ein Grund, zusätzlich zu dieser doppelten englischen Woche, die da ja sowieso anstand, dass Thomas Reis in dem Spiel total rotiert hat, weswegen das Spiel dann auch, also im Vorhinein eigentlich abgeschenkt war, kann man wirklich so sagen. Wir hatten
Eigentlich,
da keine Chance, weil
eigentlich.
wir einfach auch nicht unsere beste Elf angelassen haben.
Eigentlich hergeschenkt wurde. Ja, also sind ja dann auch wieder Parallelen, sagen wir bei uns mit dem Offensivduo vorn drin und den dritten, den man natürlich immer nennen muss, gerade heute. Martin Mennel ist natürlich auch bei uns immer eine ganz wichtige Position, auch mit seinem Standing im Verein insgesamt. Ja, nächste Parallele zu uns.
Eine Sache hatte ich noch aus eurem Podcast auch mitgenommen. Ihr wart gar nicht so zufrieden mit den letzten Spielen. Also die Ergebnisse so seit dem Sandhausen-Spiel waren zwar teilweise dann auch noch mit dem Sieg, aber dann nicht mehr so überzeugend wie die Spiele davor.
Ja, also man muss tatsächlich sagen, ich war eigentlich mit keinem Spiel in diesem Jahr, also wenn man ab Januar guckt, wirklich zufrieden. Wir haben zwar davon, das lässt sich jetzt schön sagen, wenn man davon einige gewonnen hat, aber ich sag mal, wir haben in der Saison wirklich auch schon sehr souveräne Leistungen gehabt. Gegen den HSV, wo wir 3-1 gewonnen haben, dann gegen Fortuna Düsseldorf 5-0 gewonnen. Gegen Kiel, gut, da haben wir 3-1 verloren, aber waren eigentlich auch die bessere Mannschaft. Gegen Paderborn zu Hause souverän 3-0 gewonnen. Also das war mit unsere beste Phase der Saison. In ja gegen eigentlich wirklich schwierige Gegner, muss man sagen. Und jetzt zuletzt, gut, Nürnberg ist vom Namen irgendwie ein guter Gegner, aber ich sag mal so gegen Sandhausen, Regensburg, Darmstadt, finde ich, hätte man die Spiele eigentlich noch mehr dominieren müssen und das viel souveräner gewinnen müssen. Haben wir aber nicht. Also das war häufig so, dass nur eine Halbzeit halbwegs solide war und wir dann kurz vor Schluss noch durch irgendeine gute Aktion uns den Sieg geholt haben. Genauso gegen Nürnberg, wo dann Robert Tesche, der ja unser defensiver Mittelfeldspieler ist, dann zwei Tore ausgepackt hat. Sonst hätten wir das Spiel, glaube ich, auch nicht gewonnen. Also das war jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so souverän. Das stimmt.
Das ist dann unsere Chance, in die wir dann reingrätschen sollten, zumal es ja dann auch ein Auswärtsspiel für euch ist. Und ich kann mich noch erinnern, Tobi, ihr habt schon mal bei uns auf Schnee gespielt in Aue. Kannst du dich daran erinnern?
Ist schon ein paar Jährchen her, ne?
Ist schon ein paar Jahre her, ja. Das war in 6-1, was wahrscheinlich auch dann an den Außentemperaturen noch lag. Das war noch unser altes Stadion, auch noch ganz offen und klar, der Rasen irgendwie freigeräumt, aber trotzdem, glaube ich, auch immer noch weiter geschneit hat, sodass es dann irgendwie so ein grün-weißes Gemisch auf dem Rasen war. Und haben wir dann im Zweifel, würde ich jetzt auch mal fast sagen, den höchsten Heimsieg zu Profizeiten hingelegt, oder Martin, Tobias?
Keine Ahnung,
könnte ich mir vorstellen.
Also, weiß ich gar nicht
das
genau.
Das ist so meine Erinnerung an ein Heimspiel vom VfL Bochum. Ansonsten kann man euch ja auch nur die Daumen drücken, weil ihr ja auch als sympathischer Verein immer eine schöne Auswärtsfahrzeit. Auf der einen Seite wäre es natürlich schade, nächstes Jahr nicht nach Bochum fahren zu können, wenn denn mal wieder Zuschauer kommen können. Aber euch ist es dann ja auch doch zu gönnen. Doch ist es dann euch auch zu gönnen, mal wieder nach, wie du es gesagt hast, 10 Jahren in die erste Liga zu gehen. Gibt es denn schon Pläne für die Aufstiegsfeier?
Ja, das ist ja momentan alles sehr, sehr schwierig. Ne? Also ich habe wirklich schon häufig, also seit es die Saison so gut läuft, im Kopf dieses Bild irgendwie, so dieses letzte Spiel, wo du es dann machst und eigentlich der Rasen gestürmt wird und demontiert wird, dass das einfach nicht stattfindet. Also ja. Ich meine, was ja dann noch dazu kommt, ist irgendwie Feierlichkeit in der Stadt, am Rathaus, was weiß ich. Ich meine, wenn man, also man muss jetzt kein Virologe sein, um festzustellen, dass das wahrscheinlich im Mai ja nicht viel besser sein wird als momentan. Also sicherlich wird es ein bisschen lockerer sein alles und die Zahlen hoffentlich mal wieder ein bisschen weiter unten. Aber wer weiß, was die Mutationen noch mit uns treiben. Insofern gucke ich da, also natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen. Ne? Keine Frage, ich sage jetzt nicht, steigt nicht auf, weil ich das nicht feiern kann. Also da wäre ich der Letzte. Ne? Man muss auch dazu sagen, dass wir ja offensichtlich, wir wurden Geistermeister, spielen jetzt sehr gut. Ich glaube, unsere Jungs tun sich ganz gut ohne Fans im Stadion, woran auch immer das liegen mag. Aber trotzdem will man das natürlich feiern. Und das wäre schon irgendwie sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite kann man dann hoffentlich in der Bundesliga-Saison wieder ein paar Leute da haben. Wenn ich jetzt an Bielefeld denke, die hochgegangen sind und quasi ein Jahr ohne Fans in der ersten Liga spielen und dann wieder runtergehen eventuell.
Ich wollte gerade sagen, die haben alles mitgemacht. Ne? Also von klar natürlich letztes Jahr die tolle Saison, wo auch dann am Anfang gerade ja noch auch die Stadien voll waren, aber dann so zum Ende hin und dann auch gerade so, wie du es gesagt hast, das letzte Spiel, wo man den Abstieg festgemacht hat, dann ohne Zuschauer. Jetzt die ganze Erstligasaison ohne Zuschauer und das ja auch für Bielefeld mal wieder seit langer, langer Zeit wieder das Highlight war. Also da muss man vielleicht den sauren Apfel beißen, jetzt die Aufstiegsfeier so nicht feiern zu dürfen, wobei es echt wirklich schade ist, wenn man diese Emotionen da nicht rauslassen kann, aber dafür vielleicht dann im nächsten Jahr wieder die Spiele besucht werden können. Ja, wir drücken euch die Daumen.
Dankeschön.
Gut, dann
gibt es sonst gesagt, noch... Ich habe noch ein anderes Spiel, was mir bei Bochum immer in den Kopf kommt. Das ist das Spiel damals 2012, wo Zurin uns zum Klassenerhalt schießt, was man jetzt in der Reihe der großen Spiele nicht vergessen sollten.
Das stimmt. Das war auch das war am letzten Spieltag Heimspiel gegen Bochum. Ich glaube, für euch ging es um nichts mehr und wir mussten gewinnen, beziehungsweise es war wichtig, dann nicht zu verlieren, wenn die anderen so spielen, doch noch absteigen zu können. Und unser Held Skadilight Zuri dann das 2-1 oder 3-1 dann macht, irgendwie kurz vor Schluss.
2-1,
durch ein sehr, sehr schönes Tor. Kann ich mir auch noch dran erinnern, das stimmt. Warst du denn schon mal im Erzgebirge, Tobi, bei einem Auswärtsspiel?
Leider noch nicht. Also ich hatte es schon ein paar Mal auf der Agenda, aber es passte ja nicht immer unbedingt zeitlich. Und dieses Jahr ist ja nichts machbar, ne? Sonst hätte das eigentlich ganz gut gepasst jetzt in der vorlesungsfreien Zeit, aber gut. Ne?
So ist das. Ja, das stimmt. Aber
Freitag
irgendwie
war Lauer auch geil.
Ja, wir haben vor 2 Wochen eine Folge aufgenommen, Spielvorbereitung, dann HSV, was wir mit Tanja aufgenommen haben, vom HSV-Podcast. Und Ja, die hat dann das Gleiche sagen müssen und wir müssen dann immer sagen, ja, dann vielleicht nächstes Jahr und dann kommt nur ein Lächeln zurück und sagt,
Hoffentlich.
naja, DFB-Pokal, einigen wir uns auf DFB-Pokal, um uns dann im Erzgebirge mal zu treffen.
Ja,
Ja,
sehr
also
gerne.
nochmal, viel Erfolg für die restlichen Spiele. Das nächste Spiel lassen wir mal außen vor, aber sonst glaube ich, gibt es sehr, sehr viele auch im Erzgebirge, die euch dann den Aufstieg wünschen. Und trotzdem aber auch wieder sehr, sehr gern zu euch dann in Ruhrpott kommen, weil das kann, glaube ich, jeder so bestätigen, dass ihr eines der schönsten Stadien habt mit dem ganzen Charme drumherum. Das ist schon auch einmalig. Da würden wir gerne auch wieder mit Aue zu euch dazukommen. Gut, wir haben dann am Ende unserer Folge noch den Helge der Woche. Martin, hast du was vorbereitet?
Ja, natürlich. Und zwar gab es eine Diskussion, in die Helge Leonhardt irgendwie verwickelt wurde, um Vorstände in Hamburg, in Köln, in Stuttgart. Und dann hat ein Aue-Fan natürlich irgendwann gesagt, ja, wir haben da nur zwei Leute, also Geschäftsführer und einen Präsidenten. Und dann kam die Diskussion, mir graut's vor dem Tag, wo Helge Leonhardt nicht mehr Präsident ist. Und dann hat er dazu ge geschrieben. Also dann war der Fan-Kommentar, vielleicht kommt da noch einer der Söhne nach und dann hat Helge Leonhardt geantwortet oder einer der Töchter, das wäre auch mal was. Alles Denkbare ist machbar und dazu muss man wissen, alles Denkbare ist machbar ist der Spruch der Leonhardt Group und das ist doch ein schöner Helge der Woche, wo er eine seiner Töchter sozusagen als Präsidentin ins Rennen bringt.
Also ich finde es auf mehreren Ebenen cool. Also zum einen, dass man daran ja sieht, dass Helge tatsächlich die Diskussionen auch wahrnimmt, die hier geführt werden und sich dann tatsächlich mit einer Antwort auch einklingt, mit einem Augenzwinkern auch und Smiley ja auch dazu. Aber es tatsächlich ja mal überlegenswert ist und da diese ja, Nachfolgeplanung ja auch in Unternehmen dann durchzuführen sind. Jetzt ist Helge, glaube ich, 62 oder so. Also da hat ja sicherlich noch einige Jahre vor sich, wo er das Präsidentenamt ausführen kann. Aber irgendwann wird es dann auch mal zu einer Nachfolgeplanung kommen. Und jetzt ist natürlich das Präsidentenamt ein Amt im Vereinsrecht, das natürlich gewählt werden muss durch die Mitglieder des Vereins. Aber sagen wir mal, die Haltung und Einstellung könnte ich mir schon vorstellen, dass man da jemanden aus der Familie auch wieder mit ins Rennen bringt, die dann entsprechend das ja im Sinne der Leonhard-Gruppe, der Leonhard-Familie, dann Familienbande dann weiterführen kann. Und ja, ich glaube, die familiäre Situation ist die, dass Helge Leonhard, glaube ich, zwei Töchter hat. Das ist, glaube ich, Desiree. Ich glaube, die ist auch im Verein mit eingebunden, oder Martin? Ich glaube, die ist irgendwo, hat irgendeine Stelle auch. Weißt du das aus dem Kopf?
Ist sie nicht im Marketing? Also sie ist doch als Assistentin im Marketing und sie ist auf jeden Fall
Ja.
auch Leiterin für Leiterin Personalmanagement und Prokuristin beim Audi-Zentrum in Chemnitz.
Okay. Also tritt er schon in die Fußstapfen von ihrem Papa. Und dann, glaube ich, noch die ältere Tochter Marleen. Wären ja sozusagen zwei Töchter, die hier in eine Warteposition sind. Aber es gibt ja auch noch Uwe Leonhardt und da habe ich rausgefunden, das ist auch echt ganz interessant, da habe ich eine Festschrift gefunden, die auf der Website der Leonhardts zu finden ist und da ist Uwe Leonhardt mit seinen zwei Söhnen abgebildet. Also es gibt dann scheinbar auch noch zwei Söhne. Nils und Sebastian Leonhardt gibt es. Und das in dieser großen Familienbande Leonhardt wären ja im Zweifel auch zwei, die sich für dieses Thema interessieren. Wobei, da hast du ja recht, eigentlich so in dieser Familienbande Desiree, die aktuelle ist, die irgendwo im Verein sichtbar ist und mitarbeitet.
Für
Aber ich finde es auf jeden
Marketing und
Fall coole.
Sponsoring ist sie da zuständig. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt.
Okay.
Mit
Ich finde es
Enrico
auf jeden
Barth
Fall
zusammen.
Cool und modern und klar, es ist mit dem Augenzwinkern hier gemeint, aber auch die Töchter ins Spiel hier zu bedrängen, ist doch eine moderne Sichtweise auf Führung. Und ich weiß gar nicht, ob schon mal eine Frau so eine Führungsposition in einem Profifußballverein innehatte. Ich kann mich nur noch erinnern, Tobi, vielleicht du aus Bochum, es gab doch mal in Wattenscheid diese Steilmanns, oder? Ich glaube, da war auch eine Frau irgendwie Präsidentin oder so. Kannst du dich daran erinnern? Ist schon, ich glaube, lange her, in den 90ern oder so.
Ja, das war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Also das mit Steilmann stimmt auf jeden Fall, dass er da lange der Förderer war und der auch das Geld reingepumpt hat. nachdem er dann irgendwann weg war und sein Geld weg war, ging es mit dem Verein halt auch immer weiter runter. Beziehungsweise, das heißt,
ich glaube aber, ich glaube aber auch die, auch die Tochter.
Britta Steinmann, die Tochter, war die erste Fußballmanagerin eines Bundesligisten.
Den Namen kennt man, ja.
Genau. Aber also Wattenscheid ist wahrscheinlich kein Thema, über das du gern sprechen willst.
Ich wohne in Wattenscheid, also insofern, aber ich fühle mich halt als Bochumer. Also das, ich spreche an sich gerne über SG Wattenscheid 09, also beziehungsweise ich hätte gerne mal ein Spiel gegen sie, weil das ist natürlich immer hier, da laufe ich zum Stadion schneller oder komme ich schneller hin als als an der Kastropper, ans Bochumer Stadion.
Aber ich glaube, man muss dazu sagen, Wattenscheid ist doch, glaube ich, ein Stadtteil von Bochum, oder? Habe ich das richtig
geworden, in Erinnerung? Genau. Zwangseingemeindet. Genau, das würden Sie heute mal sagen.
Und viele Wattenscheider fühlen sich da immer noch auf den Schlips getreten. Deswegen, also wenn man mit Bochum-Sachen durch Wattenscheid läuft, gibt es dann halt ein paar, die auch Bochumer sind. Dann leider viele Schalker, weil halt Gelsenkirchen auch direkt um die Ecke ist. Und dann gibt es halt noch so ein paar Kern-Wattenscheider, die sagen immer, Drecks-VfL und was, aber gut. Also die können mir gerne was über den VfL erzählen, die haben von Fußball keine Ahnung. Also.
Ich glaube, sie sind auch in die Insolvenz gegangen, oder? Was macht der Verein Wattenscheid?
Genau, ja, die mussten, ich meine, im letzten Jahr war das, ne? 2020, ja. Da mussten sie in die Insolvenz gehen und haben aber, glaube ich, da sind jetzt erfolgreich durchs Verfahren durch und ich weiß gar nicht. Gut, ich meine, die Amateure spielen momentan eh nicht. Ne? Das ist ja leider für die alle nicht
möglich. Bis zur vierten Liga in NRW halt, ne?
Genau. Und ja, mal schauen, wie es mit denen weitergeht. Aber wenn man jetzt mal, also Rot-Weiß Essen ist ja auch bei uns in der Nähe, die sind ja auf einem deutlich anderen Trip. Die wollen ja jetzt mal wieder hoch in die dritte Liga, also sich mal wieder dem Profis-Fußball so richtig nähern. Da ist halt leider Wattenscheid sehr weit weg von. Also ich fände es echt spannend, wenn die mal wieder hochkommen, gegen die irgendwann mal wieder spielen würde. Wobei, ich möchte in die erste Liga und bis Wattenscheid da ist, ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Also
sehr schön. Dann, wir haben noch was
ich hab kurz noch mal vergessen. Nachgeschaut. Ja? St. Pauli hat eine Vizepräsidentin, die Christiane Hollander.
Stimmt.
Das ist der einzige Profiverein, der mir so auf die Schnelle einfällt, wo Frauen in Positionen sind.
Wobei ich glaube, bei Chelsea hat auch irgendeine Frau das Sagen. In irgendeine technische Direktorin oder irgendwie sowas.
Ja. Wir haben vergessen zu tippen. Tobi, du als unser Gast darfst als erstes das Spiel tippen. Aue gegen Bochum, nächste Woche.
Boah, ich habe ja jetzt, also das ist das Spiel gegen Braunschweig, ich habe jetzt noch nicht so das totale Bauchgefühl auf das Spiel. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber ich denke, es wird sehr, sehr eng. Also, weiß ich nicht, vielleicht 0-1, 1-0 für uns.
Okay. Martin?
Ich sage natürlich 2-1. Was ist das für eine Frage für Aue?
Ja, natürlich, natürlich. Tobias?
Also ich sage, uns gelingt die Überraschung mit einem 2-1.
Auch das 2-1. Ich bin beim 1-1. Ich glaube, Bochum ist da sehr gut drauf und wir müssen uns so ein bisschen fangen. Wir haben jetzt gerade, Tobi, so eine aktuelle Phase. Wir haben jetzt gegen HSV gespielt, müssen jetzt gegen Bochum spielen, dann gegen Kiel spielen. Also innerhalb von, glaube ich, 4 Spielen haben wir die ersten 3 da oben. Dann müssen wir jetzt irgendwie durch. Ansonsten haben wir ja eine echt geruhsame Saison aktuell und das soll dann auch, soll dann auch im Frühjahr jetzt so weitergehen. Okay, super. Hat Spaß gemacht. Gibt es noch was, Martin, Tobias? Habe ich noch was vergessen?
Ja, und zwar würde mich Tobis Meinung zu Helge Leonhardt interessieren, beziehungsweise wie er in Bochum halt wahrgenommen wird oder ob er überhaupt wahrgenommen wird, weil mein Eindruck ist ja auch, dass viele zu Aue eigentlich gar kein großes Bild haben.
Also es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, der Martin war bei uns zu Gast
in der
Serie und mit ihm hatte ich dann über, oder er hatte mich auch mal kurz darüber gefragt oder hat ihm irgendwas zu ihm erzählt und also ich kriege ihn immer wieder mit und jetzt, wenn ich das auch mal so höre, was da so abgeht, denke ich, sollte ich auf Twitter zumindest da mal irgendwie bei ihm ein Follow da lassen, um mal so mitzubekommen, was da so abgeht. Aber so richtig, also es ist halt, wenn Aue jetzt in der ersten Liga wäre, wird sicherlich auch durch die großen Medien solche Sachen, die von ihm dann kommen, auch mal durchgehen. Aber jetzt bei uns, ich meine, in der Lokalpresse landet halt nichts von Erzgebirge Aue. Dafür gibt's hier einfach zu viele Vereine und dafür ist Aue auch einfach zu weit weg. Und deswegen kriegt man hier gar nicht so viel mit. Aber dass er halt irgendwie ein ganz lustiger Typ ist und mal interessante Aussagen tätigt, das kriegt man so schon mit. Was ich jetzt diese Woche mitbekommen hatte, war, dass er sich irgendwie zu einem Thema geäußert hatte, so bei Veranstaltungen und halt auch bei Fußballspielen, dass dann da nur Geimpfte hin können, dass er da kein Freund von ist, weil das nur weiter irgendwie einen Keil in die Gesellschaft treiben würde.
Das hat man eben gerade schon diskutiert am Anfang der Folge. Okay, ja. Genau, das war jetzt auch schon.
Also das kam bis zu mir.
Okay, ja. Aber ich
Aber
glaube,
sonst, was an seinen großen Worten, was hast du sonst mitbekommen die letzten 3 Jahre?
nicht viel, muss ich sagen, nicht viel.
Okay, das ist
Also
interessant, ja.
ich glaube, Helge Leonard mag Bochum, und das würde ich jetzt nicht nur sagen, weil du hier mit dabei bist, weil Helge und auch natürlich der ganze Verein, die ganze Region auch sehr, sehr große Bergbautradition hat, und das ist natürlich auch wieder eine große Schnittmenge zum VfL. Ich glaube, der mag euch, und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, ihm zu folgen, und ja, das auch nicht mal in einer ironischen Art und Weise. Cool. Tobi, wo findet man euren Podcast?
Ja, bei Twitter @VfL-Podcast, ansonsten bei Instagram, also da sind unsere Social Media Kanäle, auf denen dann unsere Folgen immer verlinkt werden. Ansonsten Spotify, Apple Music, alles, was einem da so einfällt, da gibt es uns eigentlich. Ansonsten, wie
Okay.
gesagt, einfach mal vorbeischauen auf Social Media.
Okay.
Und Facebook
Also,
natürlich.
genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder VfL-Podcast, hört doch gern mal rein. Immer wieder spannende Themen rund um den VfL Bochum. Gut, dann bedanke ich mich, Tobi. Vielen Dank für dein Engagement, für die Worte hier zum Spiel. Und ja, wir drücken euch die Daumen für die restliche Saison und hoffen dann, uns auch mal irgendwo im Stadion mal wieder zu sehen. Sagen wir mal im DFB-Pokal, dass wir hier dann nichts Falsches sagen. Auch da gerne natürlich auswärts zu euch nach Bochum, wie gesagt, da kommen wir auch gerne immer wieder hin. Ansonsten für den Rest, ja, schöne Woche, schöne 2 Wochen, bleibt gesund und folgt uns auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, teilt uns und ja, gebt uns natürlich gerne ein Feedback in den Kommentaren oder wo auch immer ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Also, ich sage alles Gute für euch. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Tschüss, danke für die Einladung.